hatte ich. Ja. Ich wollte mal kurz so ein Zeugnis geben, weil irgendwie fand ich das total schön. Ich hatte das ja mal in der Predigt gesagt, dass ich finde, das brauchen wir mehr. Und mir ging das nochmal so durch den Kopf, dass ich es heute kurz erzählen wollte. Ist jetzt gar nichts Atemberaubendes oder Riesengroßes, was da passiert ist, aber in seiner Banalität trotzdem so nachdrücklich gewesen. Und zwar sind mir so ein paar Dinge jetzt in den letzten Tagen so bewusst geworden, das hat mich so beschäftigt, wo so in ganz normalen Dingen, alltäglichen Sachen, ich auf einmal voll Gott sehen konnte, dass Gott da total reingewirkt hat und fand das total erbauend. Vielleicht zwei kleine Beispiele. Das erste, da muss ich jetzt kurz nachdenken, ja, beim ersten Beispiel, mein Anleiter hatte mir erzählt am Montag, dass, als ich jetzt Praktikum angefangen hatte, dass er nicht bei dem Anleitertreffen war. Da habe ich so gedacht, ah, das ist aber doof. Es ist schon wichtig, dass er dieses Anleitertreffen hat. Ist ja auch wichtig, dass er wirklich weiß, auch wenn er schon Praktikanten hatte, ist trotzdem immer wieder gut, das zu hören, was denn jetzt dran ist, was wichtig ist und so weiter. Und er sagt, ja, es ging nie, er hatte dort was anderes vor. Und heute habe ich dann zufällig gelesen, zufällig, ja, ist Quatsch, aber ich habe das dann gelesen bei uns in unserer Hochschulseite, dass dann sich darüber ausgetauscht wurde wegen diesem Anleitertreffen und dass dann wieder gesagt wurde, ja, die Hochschule, da ist wieder mal was schiefgelaufen. Das Anleitertreffen, das hat gar nicht stattgefunden, die sind alle hingekommen und dann war keiner da. Das ist wieder mal super in der Organisation. Da habe ich so gedacht, Mensch, thank God, das war schon gut und wichtig und richtig, dass er zu dem Moment da nicht hingegangen ist. Und auch bei mir, ich hatte das einigen vielleicht erzählt, ist so die zweite Sache, ich hatte ein bisschen Bammel am Montag vor dem Start dort, weil ich hatte vor anderthalb Wochen meinem Anleiter geschrieben und hatte ihn gefragt, wann ich denn da sein soll und wo überhaupt, weil ich wusste, es ist Umzug, wo soll ich denn nur sagen, das alte Gebäude, das neue Gebäude, ich wusste es nie. Und ich hatte, da ich bei Mandy war, kein Internet, konnte also nicht in meine Mails prüfen, habe aber gedacht, gut, anderthalb Wochen, da schreibt er schon zurück. Und am Freitag kam dann der Schock, keine Antwort, ich wusste nicht, wo ich am Montag sein soll, habe versucht noch anzurufen. Ja, nun erreicht er mal Freitagnachmittag jemanden. Ja, und viel gebetet und dann hatte ich irgendwie trotzdem so die Gewissheit, das wird schon alles klar gehen. Und dann bin ich so am Montag hatte ich so das Gefühl, um 8 ist eine gute Zeit, bin dann dahin und dann relativ zeitig hatte ich dann halt gesagt, ja, wie ist es denn, kann ich Sie da erreichen über die E-Mail eigentlich noch? Ich dachte, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine E-Mail bekommen, ich wusste nicht so richtig, wie ich jetzt da sein soll. Ich sage, ach so, das ist auch komisch, ich hatte eigentlich geschrieben, wer weiß, vielleicht ist die irgendwo verloren gegangen, das soll ja auch bei SMS angeblich vorkommen, kann ja alles sein. Und er sagte, aber das passt, ich hatte sowieso gesagt, um 8 sollst du hier sein und das passt perfekt. Und es sind so total kleine Sachen, aber mir hat das nochmal so deutlich gemacht, in der Bibel steht, alles Gute kommt von Gott und wir sollen einfach das, was uns Gutes widerfährt, als Geschenk annehmen und das auch so und Gott dafür Ehre geben, Gott danken, auch wenn es kleine, banale Sachen sind. Und ich glaube, das ist total wichtig in dieser Alltäglichkeit, dass man das sehen kann, dass Gott in allem drin ist. Und dafür war ich total dankbar, das war total schön. Ja, gut. Jetzt habt ihr alle eure Bibeln, das finde ich schön, wir machen mit Amos weiter. Hatte ich ja gesagt, dass wir uns jetzt das Buch Amos mal anschauen. Und ich habe dann nochmal so im Nachdenken auch über die letzte Predigt am Sonntag so gedacht, Mensch, das ist ja ganz schön schwieriges Thema, fand ich so, was Gott mir da hier aufgetragen hat. Also was wir uns jetzt hier anschauen, ja voll die Gerichtsvollstreckung, die Gerichtsankündigung. Es gibt Dinge, die lesen sich leichter, die gehen runter wie Öl, wenn man sowas liest, das ist schwierig, auch dann was dazu erzählen. Ja, aber Gott hat total geredet und deswegen wollen wir heute Amos 3 und Amos 4 lesen. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Genau, Amos 3. Also wenn wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen zu dem, was beim letzten Mal gewesen ist am Sonntag, also in Amos 1 und 2, was wir da gelesen hatten, da ging es ja darum, dass Amos berufen wurde, als auch ein ganz einfacher Schafhirte war er eigentlich, das steht da, Schafhirte und Feigenleser, also die haben scheinbar dort Feigenbäume gepflanzt. Ein ganz, ganz einfacher Typ aus Juda, der da gerufen wurde, nach Israel, zu dem Königreich Israel zu gehen und dort Gericht zu verkünden. Und hat halt Gericht über die Völker verkündigt, die umliegenden Völker, die Israel bedroht und drangsaliert haben. Und dann, als er das verkündigt hatte, hat er sozusagen Israel in die Mangel genommen. Da ging es um Israel und Juda und um ihre Verfehlungen hat über diese beiden Königreiche das Gericht verkündet. Und wo ich das nochmal so überlegt habe, heute ging mir nochmal eine Sache so ganz klar durch den Kopf. Er hat dort die Sünde beim Namen genannt. Er hat sich dort hingestellt. Und wir sehen das später noch, wenn wir dann weiter in Amos lesen. Das war nicht ungefährlich, das war nicht ohne Konsequenzen. Es wurde ihm dann geraten, sich schleunig zu verziehen, dorthin, wo er hergekommen ist, so ungefähr, ich sage das mal mit meinen Worten, weil sich das der König nicht länger mit ansehen würde. Und ja, das war den Leuten dort mehr als unangenehm. Das war eine gefährliche Sache. Und er hat die Sünde beim Namen genannt. Hat sich dahingestellt und hat den Leuten gesagt, was sie falsch machen. Und mir ging dann nochmal eine Sache durch den Kopf, die ich so ganz deutlich in meiner Zeit in der Jüngerschaftsschule, wo ich war, auch erlebt habe, dass es so wichtig ist, dass wir Sünde beim Namen benennen, dass wir Sünde ans Licht bringen, Sünde öffentlich machen. Natürlich in allererster Linie, das ist sicherlich das Wichtigste vor Gott, dass wir das bereinigen, aber dass es auch total wichtig ist, dass wir Sünde publik machen. Also bei uns war das damals so, dass so verschiedene Themen waren, die halt uns Jungs da echt beschäftigt haben in der Zeit und wo es auch so ein Stück weit darum ging, dann einer aufgestanden ist und gesagt hat, hey, ich habe ein totales Problem mit Pornografie, das war eine so eine Sache. Es gab dann noch andere Geschichten. Und dann kamen mehr und mehr Leute und es wurde ans Licht gebracht und man hat gemerkt, das hilft total, es macht frei. Wenn Sünde ans Licht kommt, verliert sie ihre Macht. Und mir ging das nochmal so nahe, es ist wichtig, dass wir Sünde benennen, nicht nur vor Gott, sondern dass wir das teilen und darüber beten, auch gemeinsam, dass wir das, muss jetzt ja nie unbedingt in der Gemeinde sein, auch das kann ein Ort dafür sein, aber es kann auch zusammen sein mit einem anderen Christ, dem man vertraut, dass man die Macht der Sünde auch dadurch spricht, dass man sie öffentlich macht, dass man sie bekennt vor Gott und dass man sie ausspricht. Und damit der Sünde Macht nimmt. Und ja, das ging ja auch ein Stück weit darum, wo wir dann nochmal zurück nach Mose geschaut haben, ne, dass wir eine Entscheidung haben, wie wir leben, auch wie wir mit Sünde umgehen, dass wir zwischen Segen und Fluch wählen sollen und können und dass wir ja mit allem unseren Handeln, und das werden wir heute auch nochmal sehen, Konsequenzen nach sich rufen, dass Konsequenzen festgeschrieben sind und dass wir wählen sollen, wie wir handeln, in der Gewissheit der Konsequenzen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Lesen. Amos 3, Vers 1. Hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Es lautet so, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Also er richtet hier, er steht jetzt zwar in Israel, aber das Wort an das Geschlecht, an Kinder Israels gegen das ganze Geschlecht. Und damit meint er somit auch das ganze Volk Israels. Es betrifft hier nicht nur das Königreich Israel, sondern es betrifft hier alle Israeliten. Und er sagt hier, er hat sich dieses Volk ausgesucht. Das ist sein erwähltes Volk. Er hat das, ja, es ist sein Volk. Es ist eine besondere Position. Er hat dieses Volk sozusagen erhöht. Und es ist so interessant, wie man das sieht, durch die ganze Geschichte hinweg. Angefangen in der Zeit von dem, was wir hier lesen in der Bibel, über das Mittelalter hinweg, ja, wo es, wenn man sich Sprüche von Luther anguckt, was er gegen die Juden gesagt hat, wenn man nicht wüsste, wo es herkommt, könnte man denken, Hitler hat diese Sachen gesagt. Also es gab immer schon einen großen Judenhass. Wir haben das weiter erlebt in unserer deutschen Geschichte, die zurückliegt. Die Juden, die haben eine besondere Stellung. Und dort, wo eine besondere Stellung ist, da gibt es Neid, da gibt es Neider. Und das ist, ja, es ist Gottes Volk und man konnte durch die Geschichte, denke ich, sehr deutlich sehen, dass da es seit ja jeher, seit Menschengedenken Anfeindung gab und Verfolgung. Und ja, in der Bibel steht, wir sind eingepflanzt. Wir sind deswegen keine Juden und auch keine Israeliten. Und ich denke, wir sind, es gibt da einen Unterschied. Aber trotzdem leiden auch wir unter Verfolgung in verschiedenem Maß. Ich bin dankbar, dass wir in einem freien Land leben, nicht in Nordkorea, Saudi-Arabien oder irgendwo, wo viel mehr Repressalien sind. Aber trotzdem, denke ich, hat der ein oder andere das vielleicht schon mal erlebt, dass man verspottet wird oder ausgelacht wird. Oder das sind vielleicht die schlimmsten Sachen, die uns passieren können, aber es schmerzt trotzdem. Und ja, wir gehören zu Gott. Und da müssen wir uns bewusst machen, dass das dazugehört. Und für mich ist Paulus also ein Vorbild, wie er trotzdem in seinem Leiden Gott dafür gepriesen hat, dass er leiden darf für ihn. In der Verfolgung. Und ja, und ich denke, mir, also was mir nochmal so deutlich geworden ist, durch dieses extra Hervorheben, ne, also es lautet, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Und ich denke, Gleiches gilt für uns dort, wo mehr Vorrechte sind. Und es ist ein Vorrecht, Gott zu kennen und mit ihm zu gehen, da ist auch mehr Verantwortung. Und deswegen heißt es nie, ja, wir sind ja sowieso errettet, wir haben ja unseren Gott und wir können jetzt uns alles erlauben. Natürlich sind wir errettet, aber ich denke, durch dieses Vorrecht, dass wir zu Gott gehören, haben wir auch mehr Verantwortung. Und deswegen ist Gott auch knallhart und setzt hohe Maßstäbe an uns. Und deswegen ist es nie egal, wie wir leben, sondern deswegen denke ich, dass die Maßstäbe für uns noch viel höher sind, weil wir den Heiligen Geist in uns tragen, weil wir diese Wohnung sauber und rein halten sollen von innen und weil wir Gott repräsentieren mit dem, was wir tun. Und ich denke, dessen müssen wir uns bewusst sein, dass da eine hohe Verantwortung mit einhergeht. Lesen wir mal weiter, Vers 3. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat? Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Was mit diesen bildhaften Vergleichen gemeint ist, ist nichts anderes als das, was ich eingangs sagte. Alles Handeln hat etwas zur Folge. Jedes Handeln hat ein Resultat. Ne? Denn wenn zwei, die gehen nie miteinander irgendwo hin, ohne das gleiche Ziel zu haben. Die müssen vorher sich besprochen haben, wo willst denn du hin? Der Löwe brüllt im Wald, weil er etwas geschlagen hat. Gut, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ich bin kein Biologe, aber offensichtlich ist das so. Also wenn der irgendwo was erwischt hat, dann brüllt der Löwe. Und ein Vogel wird in die Falle gehen und die Maus wird in die Mausefalle tappen, wenn da kein Köder drinnen liegt. Also es ist hier eine gewisse Handlung, Folge sichtbar. Und das ist das, was wir hier auch vorher gesehen haben. Ja, dass Israel sich abgewandt hat von Gott und wusste um die Konsequenzen. Und das Resultat, das sehen wir jetzt. Und das, was Israel dann ertragen muss, das Gericht. Und so gilt das auch für uns, dass wir diese Wahl haben, diese Entscheidung und dass das, je nachdem wie wir uns entscheiden, unser Handeln hat Konsequenzen immer. Und Gott sagt auch, Segen für die, die auf seinen Wegen bleiben. Und lesen wir mal weiter. Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen? Wieder hier dieser Vergleich mit dem Löwe. Scheinbar mochte der, haben wir es hier besonders, die Löwen. Es ist für ihn total selbstverständlich, dass ein Mensch Angst hat, wenn der Löwe brüllt, das ist klar. Wahrscheinlich, zumindest wenn die da ein dickes Glas im Zoo dazwischen ist, sondern der leibhaftig vor einem steht. Und genauso wie man Angst hat, wenn der Löwe brüllt, genauso selbstverständlich sollte es sein, dass wenn Gott uns was aufträgt, dass wir gehen sollten und dass wir handeln sollten, dass wir nicht untätig bleiben sollten. Und hier eben, wenn Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen? Also wenn Gott dir was klar macht, sei das jetzt, dass du ein Wort der Prophetie reden sollst, sei das jetzt, dass du zu jemandem hingehen sollst und den erbauen sollst, sei das jetzt, dass du Schuld in deinem Leben hast und da was ganz Bestimmtes ist, was du Gott geben solltest, dann handle. Dann sollte das eine ganz logische Konsequenz für uns sein. Dann sollten wir nie lange überlegen, sondern wenn Gott redet, dann sollten wir folgen, nachfolgen. Genauso wie dieser Vergleich hier mit dem Löwe. Und ich denke einfach, Gott ist echt tief traurig, wenn wir das nicht tun. Wenn er uns in seiner Gnade sagt, was gut für uns wäre, oder was dran wäre, auch gut vielleicht für andere, dass man gerade, wenn man zum Beispiel, also ich habe das mal erlebt beispielsweise, dass wir auf einem Einsatz waren in Cheb, in Tschechien, und da hatte ich so dieses, da waren wir in der Nacht unterwegs und haben halt so an verschiedenen Orten gebetet und so und haben halt einfach auch Gott gefragt, was dran ist. Wir haben so Gebet für die Stadt gemacht und auch ein paar andere Sachen, und da saß so ein Mann an diesem Abend auf diesem Marktplatz und der sah total verloren aus, und irgendwie hatte ich so auf dem Herzen, dort hinzugehen, und ich habe echt mit mir gekämpft und gerungen. Und im Nachhinein war ich total dankbar, dass ich zu dem hingegangen bin, obwohl er nur Tschechisch konnte und ich nur Deutsch. Irgendwie hatten wir uns total gut verständigen können, ohne dass wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Und ich konnte ihm da was mitgeben, und es war total toll, weil ich hatte das Gefühl, dass er irgendwie so ein Stück weit ja, dass er Wärme empfunden hat, weil er ist dann die ganze Zeit mit diesem, das war so ein Herz, da stand so ein tschechischer Spruch drin und so, Jesus liebt dich und noch irgendwas dazu. Und er ist dann halt total bewegt über diesen Platz gegangen, hat immer wieder dieses Herz gelesen, obwohl das nur ein oder zwei Sätze waren. Und ja, und ich habe innerlich total mit mir gerungen. Und ich fand, wie gesagt, ich war total dankbar, dass ich mich dann dazu durchgerungen hatte. Und ja, ich denke einfach, wenn Gott uns was klar macht, dann sollten wir handeln. Und wenn die dann ist, ich denke schon, dass Gott dann echt traurig ist und ja, auch vielleicht traurig darüber, dass wir nie genug vertrauen. Vers 9. Lasst es hören auf den Palästen von Astort und auf den Palästen im Land Ägypten und sprecht, versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht, welch wildes Treiben darin herrscht und was für Bedrückungen dort vorkommen. Also, er zitiert hier die anderen Völker herbei, damit sie Israel beschuldigen um ihre ja, Freveltaten oder wie man das nennen mag, ob ihre Sündhaftigkeit. Für mich war das ein total tolles Bild dafür, was mir schon oft aufgefallen ist. Die Leute wissen oftmals ganz genau, dass man Christ ist. Entweder man hat es ihnen erzählt oder man sieht es einfach. Die Ju hatte das mal erzählt an unserer Uni, dass mal jemand zu ihr kam und sagte, man sieht das total, ihr seid Christen und so. Was ich nie geglaubt hätte. Aber oftmals wissen die Leute, wer Christ ist. Die wissen das ganz genau. Und ich habe das schon teilweise so erlebt, die Leute beobachten das, weil die wissen, wie man sich verhalten sollte, was selbstverständlich sein sollte für einen Christen. Und natürlich gibt es da sicherlich auch viele falsche Bilder und so und viele falsche Vorstellungen, zumindest aus unserer Sichtweise. Und wir sagen in manchen Sachen sicherlich, das ist Quatsch, was du da denkst. Aber trotzdem, in vielerlei Hinsicht wissen die schon ganz genau, was so die Bibel sagt und wie ein Christ zu sein hat. Sei dir dessen bewusst, dass du beobachtet wirst und dass wir ein Vorbild sind, ein gutes oder ein schlechtes für die anderen. Und dass, ja, dass deswegen nie egal ist, wie wir uns verhalten, ob wir mitmachen, wenn da gelästert wird, ob wir, ja, ob wir uns unterscheiden von der Welt oder eben nie. Was auch immer das jetzt in dem Moment dann sein mag, es muss ja nie das Lästern immer sein. Ja, Vers 10. Sie sind unfähig, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt in ihren Palästen Schätze an. Darum, so spricht Gott der Herr, der Feind wird kommen und dein Land umzingeln. Er wird deine Macht zu Boden stürzen und deine Paläste werden geplündert. So spricht der Herr, wie ein Hirte aus dem Rachen des Löwen zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen rettet, so sollen die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, errettet werden. Sie werden nur die Kopfdecke des Sofas und den Damast des Ruhebettes retten. Also was er hier ankündigt, ist, dass die Assyrer dann in das Land kommen werden. Und also ich habe gelesen, das war wohl 722 vor Christus, wen das interessiert. Und dass die Assyrer dann das Volk Israel verschleppen und dass nur ganz wenige, und das ist hier, wie es hier steht, die in Samaria wohnen, errettet werden, ganz wenige zurückbleiben. Was ich nie wusste ist, dass diese, die zurückgebliebenen, dieser kleine Rest, sich wohl dann, stand zumindest in hier drinne, dass die sich dann mit den Assyrern, die das Land besetzt haben, vermischt haben und dass daraus dann die Samariter oder Samaritaner geworden sind, ja, wo man dann ja auch im Neuen Testament liest, ja, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter beispielsweise. Also es ist ein kleiner Rest ist zurückgeblieben. Und was sagt mir das? Das sagt mir, dass Gott gnädig ist, dass Gott ein Versprechen hat und dazu hält er sich, also dass er ein Versprechen gegeben hat und das ist ihm wichtig. Und das verwirft er nie. Er hat gesagt, das Volk Israel, das ist mein Volk, das wird er nie ausrotten, das wird er nie auslöschen. Und obwohl sein Zorn gerechtfertigt ist und er hier Gericht bringt, ein Rest bleibt übrig. Und er lässt noch eine letzte Chance zur Umkehr. Dazu kommen wir dann später auch nochmal. Ja, deswegen sage ich das nicht mehr dazu. Vers 13. Hört und legt Zeugnis ab gegen das Haus Jakob, spricht der Herrscher, der Herr, der Gott der Herrscharen. An dem Tag, da ich die Übertretungen des Hauses Israel an ihnen heimsuche, werde ich auch die Altäre von Bethel heimsuchen, sodass die Hörner des Altars abgehauen werden und zu Boden fallen. Und ich will den Winterpalast samt der Sommerresidenz zertrümmern und die Elfenbeinhäuser sollen untergehen und die großen Häuser verschwinden, spricht der Herr. Ich hatte dazu schon mal was gesagt, es ist so spannend, finde ich, das zeigt, dass Gott so vielfältig ist, das kann gar nicht langweilig werden, weil er so viele Gesichter hat. Wie oft sagt Gott, ich bin Gott der, ich bin, hier sagt er, ich bin Gott der Herrscher. Es ist, Gott hat so viele Gesichter und ist so vielschichtig. Wow, das finde ich total spannend, dass es da immer wieder das Neues zu entdecken gibt. Und hier ist es ein Gott, den man sicherlich so, zumindest wenn man unter dem Gericht steht, ungern sieht. Hier ist Gott da, um zu vollstrecken, um in den Krieg zu ziehen. In dem Fall gegen sein eigenes Volk. Und spannend ist, dass viele, viele Leute, erlebe ich immer wieder, mit dieser Seite von Gott überhaupt nicht klarkommen. Also dieser neutestamentliche Gott, der ist super, der ist lieb, der ist gnädig, hat seinen Sohn geopfert, das ist der Barmherzige. Aber der Gott, der rachsüchtig ist, der verzehrend ist, der eifersüchtige Gott, wie er selbst von sich sagt, der Gott, der richtet und vollstreckt, der ist vielen nie geheuer. Und deswegen, ich hatte es schon mal ganz am Anfang gesagt in meiner ersten Predigt, dass ich dieses Alte Testament liebe und so sehr oder das total toll finde, da durchzugehen, um auch das zu sehen und das nie zu vergessen, dass Gott nie nur der Kuschelgott ist, der Schmusegott, sondern dass Gott ja auch eifert für uns, um uns. Und ja, und wenn es sein muss, auch richtet mit aller Härte. Aber trotzdem Gott gerecht ist in all dem. Und ja, hier sieht man was von Bethel, hier ist die Rede von Bethel. Und zum einen, zum anderen, hier geht es erstmal nur um Bethel. Das war so das Zentrum des Götzendienstes zu dieser Zeit. Also dort waren Götzenbilder aufgebaut und ja, Gott sagte, er wird das alles zerstören. Also dieser Altar, das war kein Altar für ihn, das war zum Götzendienst. Und ich denke, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was in der Offenbarung zu sehen ist. Auch hier wieder so eine schöne Parallele. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was da auf uns zukommt. Und ich bin froh, dass ich und dass wir davor keine Angst haben müssen, dass wir uns darauf freuen dürfen auf diesen Tag, wo Gott aufräumt und wo Gott wiederkommt mit Macht und als Löwe. Und wo er aufräumt mit all dem, was da rundherum ist, mit allen Allahs und Buddhas und was weiß ich, was es alles gibt. Und dass Gott dann Klarheit schafft und aufräumt. Ja. Lesen wir mal weiter, Kapitel 4. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Baschan auf dem Berg von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt, und zu euren Herren sagt, schaffe herbei, damit wir trinken können. Mann, Amos hat echt Humor, habe ich hier so gedacht. Ich wäre da sicherlich nicht drauf gekommen, aber wieder hier die tolle Studienbibel, die weiß Bescheid. Und da stand drinne, dass mit diesen Kühen von Baschan, das dachte ich mir schon, dass da nicht die Kühe dort im Stall gemeint sind, sondern damit sind gemeint die Frauen von Samarien, diese Frauen, die sich in ihrem Luxus dort schwelgen und nach Luxus streben. Das ist schon sehr ironisch, wie er hier redet, sehr sarkastisch, mir gefällt das. Und mir hat das nochmal so eine Sache gezeigt, so ganz deutlich, und hier sehe ich, das ist auch echt biblisch, Stefan hat das mal gesagt, da habe ich mal gesagt, Mensch, ich fand das so jetzt echt hart. Und da hat er zu mir gesagt, hey, weißt du, wir müssen nicht immer alle in Watte packen. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und ich sehe das hier so bestätigt. Das ist schon hart, was er hier sagt. Und ich habe so gedacht, Mann, wir Christen heute oder viele von uns haben so eine Kuschel-Streichel-Mentalität. Man muss immer lieb sein und man darf keinem zu nahe treten und niemanden verärgern. Wir dürfen uns das nie verscherzen. Wir sind doch die Lieben und die Guten. Und so wichtig ist es, finde, bedachte Worte zu wählen und nicht unbedacht loszupoltern. Erst recht nicht aus irgendwelchen Emotionen heraus, wenn man sich da über irgendwas ereifert. Kenne ich von mir, nur allzu gut. So wichtig ist trotzdem, klare Worte zu wählen und nie irgendwelchen Leuten Honig ums Maul zu schmieren, nur damit man ja keinen irgendwie verletzt. Also ich finde das hier toll, weil er äußert hier ganz klar Kritik und er ist hier wirklich direkt. Und wie gesagt, wir sollen nicht verletzen, aber wir müssen auch keinen Watte packen, sondern wir sollen Schuld, wir sollen Sünde, wir sollen Verfehlung beim Namen nennen und da klar sein und nie irgendwie drumherum reden, sondern dann sollen es auch direkte Worte sein. Und solange das im Heiligen Geist geschieht, denke ich, ist das auch mehr als berechtigt. Gott der Herr, Vers 2, hat bei seiner Heiligkeit geschworen, siehe, es kommen Tage über euch, da man euch an Haken wegschleppen wird und eure Nachkommen an Fische angeln. Und er werde durch die Mauerbrechen hinausgehen, jeder gerade vor sich hin und zum Hermon hingeworfen werden, spricht der Herr. Ich fand erst merkwürdiges Bild hier mit diesen Fischerangeln und an Haken weggeschleppt. Und dann habe ich so gedacht, okay, aber trotzdem passt es irgendwie. Weil ein Fisch in dem Moment, wo er an der Angel hängt, wo er diesen Haken im Maul hat, ist er total wehrlos. Er kann sich davon nie losreißen. Und dann, sie werden durch die Mauerbrechen hinausgehen. Also die Stadt, die mächtigen Festungen, hinter denen sie sich verschanzen und so sicher fühlen, die werden zerstört werden. Und ich finde ganz klar, sieht man hier, dass die gedemütigt werden. Und das ist, denke ich, Sinn und Zweck. Die Leute sollen von ihrem Hochmut, von ihrem hohen Ross, von ihrem hohen Thron runterkommen. Die sollen sehen, dass sie ganz klein sind ohne Gott. Und dass sie hier gedemütigt werden und total hilflos sind, ausgeliefert. Und sich besinnen sollen, hey Mann, wir kommen nie zurecht, wir brauchen einen großen Gott. Und deswegen hier, ja, dieses Bild und dieses Gerichtsurteil. Vers 4, geht nur nach Bethel und sündigt und in Gilgal sündigt noch mehr. Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Verbrennt nur gesäuerte Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann, denn so habt ihr es gern, ihr Kinder Israels, spricht Gott der Herr. Hier sehen wir es nochmal, ja, dieses Bethel, von dem in Kapitel 3 die Rede war, und auch Gilgal. Gilgal, das waren beides bedeutende Orte. An beiden Orten sind ganz wichtige Dinge passiert. Ne? Bethel war dieser Ort, wo Jakob den Traum hatte mit der Himmelsleiter, wo er Gott aus Stein einen Altar gebaut hat, wo er ihn angebetet hat. Und Gilgal, habe ich jetzt vergessen, war auch ein wichtiger Ort. Und diese Orte, ne, die so wichtige Orte waren und so auch eine wichtige Bedeutung hatten, sind halt total entweiht worden durch Götzen. Und ja, die Leute, die haben dort ihre Opfer gebracht, die haben dort vielleicht sogar ein ziemlich religiöses Leben nach außen hin gelebt. Die haben dort das getan, was sie tun sollen. Die haben dort das Zeug hier, das Dankopfer verbrannt, freiwillige Gaben gebracht. Also nach außen sah das vielleicht gar nicht so schlecht aus, was sie dort gemacht haben. Gut zu wissen, dass wir nie durch unsere Werke gerecht werden und dass es nie das ist, was die Erlösung ausmacht und dass wir nichts tun können, was uns besser macht. Und dass Gott aufs Herz schaut. Und in dem Falle können sie opfern, so viel sie wollen. Wenn das Herz nie demütig ist und nie reuig ist, wenn es Opfer bringt, dann ist es ein wertloses Opfer in dem Moment. Und Gott hat ihr boshaftes und ihr gottloses Herz gesehen und ihr Leben gesehen. Und da nützen auch diese Taten hier nichts. Und so deutlich wurden mir nochmal diese Worte in Vers 5. Ne? Ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann. Aus welcher Motivation heraus diene ich? Aus welcher Motivation heraus dienst du? Ging mir da durch den Kopf. Diese freiwilligen Gaben, ich gebe irgendwas, alle sollen das sehen, ich bin so ein guter Mensch. Und ich musste mich das dann selber nochmal fragen und ich muss mich das allgemein manchmal fragen, wenn man irgendwas macht, das kann in der Gemeinde sein, dass man einen bestimmten Dienst hat, es kann aber auch sein, dass man vielleicht irgendwo einfach was getan hat. Ich stand in der WG letztens und habe aufgewaschen und ich hatte nicht so viel Zeit, es war spät, ich hatte keine Lust mehr, da stand ein Riesenberg von Aufwasch von meiner Mitbewohnerin. Och, und ich habe gesagt, die wäscht nie von uns auf und deswegen lasse ich den stehen. Und dann habe ich aber so gedacht, nee, das ist, Gott würde das bestimmt auch nie wollen und wir sollen dienen. Und dann habe ich gesagt, gut, ist egal, dann wäscht er halt jetzt hier mit auf. So. Und da, zum Beispiel auch in dem Moment, da musste ich mich das auch nochmal fragen, warum mache ich das jetzt? Will ich dann jetzt von ihr hören, ja, das hast du gut gemacht, danke, dass du aufgewaschen hast? Oder mache ich das wirklich heraus aus dieser Demutshaltung, ich möchte den anderen dienen und es geht mir nie um die Anerkennung darum. Das ist schwierig. Man erwischt sich selber oft dabei, dass man aus anderen Motivationen dient. Und wir sollen nicht dienen, um gesehen zu werden. Wir sollen keinen Dienst machen, der vielleicht besonders toll ist, weil den alle sehen können und da man dafür ein großes Anerkennen und Anerkennung erntet, sondern das ist die falsche Motivation. Wir sollen demütig sein, wir sollen Gott mit unserem Dienst ehren und nie uns selbst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da immer mal wieder hinterfragen, ob das denn wirklich Gott zur Ehre dient oder nie mehr uns zur Ehre. Ja, Vers 6. Dafür habe ich euch auch blanke Zähne gegeben, in allen euren Städten und Mangel an Brot und allem, an allen euren Orten. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. So habe ich euch auch den Regen vorenthalten, bis 3 Monate vor der Ernte. Und ich ließ es regnen auf die eine Stadt, während ich es auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Ein Feld wurde beregnet und ein anderes, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und es wankten 2, 3 Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken und bekamen doch nicht genug. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben, Wenn eure Gärten und eure Weinberge, eure Feigenbäume und eure Ölbäume viel hervorbrachten, fraßen es die Heuschrecken ab. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich sandte die Pest unter euch, wie einst gegen Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft mit dem Schwert und führte eure Pferde gefangen weg, und ich ließ den Gestank eurer Herlager in eurer Nase steigen. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich kehrte etliche unter euch um, wie Gott Sodom und Gomorra umgekehrt hat, und ihr wart wie ein aus dem Brand gerettetes Holzscheit. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Was sehen wir hier? Die Leute, die haben Hungersnot durchlebt. Es gab hier Dürre. Ich sehe hier Ernteausfälle, wo sie nicht genug zu essen hatten. Dadurch haben Durst gelitten. Es kam Krankheit über sie, die Pest beispielsweise. Es kam der Tod über sie, viel Elend. Und trotzdem sind sie nie umgekehrt. All das wäre ein Grund gewesen, um zu Gott umzukehren. Aber sie haben es ja nie gemacht. Mich erinnerte das daran, dass man es doch so oft erlebt, dass wenn irgendwo irgendwas passiert, ein Tsunami, die Flut 2002, da war das für uns hier in der Region oder für mich damals, weil das auch unsere Ortschaft sehr betraf, sehr greifbar, aber auch viele, viele andere Dinge. Da wird dann immer gefragt, wo war Gott? Wo war denn Gott? Ja, wie kann er das zulassen? Oh Mann, das ist echt die falsche Herangehensweise, habe ich so gedacht. Ich denke zwar nicht, dass, wie es jetzt vielleicht hier der Fall war, dass alles das, was da an Naturkatastrophen so passiert, dass das von Gott kommt. Das glaube ich nie. Ich glaube auch nie, dass das jetzt immer ein Gerichtsurteil ist. Ich glaube, die Menschen haben sich auch viel selbst zu schreiben. Das ist so meine Auffassung. Aber ich denke, dass diese Frage, wo war denn Gott, echt die falsche Herangehensweise ist. Wie wir es hier sehen, das ist ein Aufruf zur Umkehr. Es ist ein Aufruf, darüber nachzudenken. Oh Mann, wie klein sind wir? Wie unbeherrschbar ist das alles? Und kommen wir denn selber zurecht oder brauchen wir nie doch vielleicht Gott und sollten mal umkehren? Und spannend ist trotzdem, dass auch wenn solche Sachen passieren, nochmal das Beispiel Flut 2002, ich weiß ganz genau von einigen und von unseren Pfarrern, die Leute sind alle in die Gemeinden und in die Kirchen gekommen. Ja, die Frage spielt also schon eine Rolle und das hat scheinbar schon einen Sinn. Und Leute kommen ins Nachdenken und merken sich, oh Mann, da, ich komme vielleicht doch nicht alleine zurecht. Und sicherlich viele bleiben von denen dann nie, das ist dann vielleicht irgendwie so ein Hilferuf in dem Moment und man rennt dann in die Kirche und meint dann, dadurch wird das vielleicht dann besser oder kann man sich irgendwas einen Vorteil verschaffen vor Gott oder was auch immer. Aber trotzdem, ich glaube, man sieht das hier ganz klar, dass in jedem dieses Verlangen da und in jedem dieses Verlangen auch gelegt ist, ne, mit Gott zu sein. Und dass dieser Aufruf zur Umkehr auch ein Stück weit fruchtet. Und ich glaube, dass man so herangehen sollte und dass man das auch jemandem antworten kann, der fragt, ja, wo war denn da Gott? Was hat denn da Gott gemacht? Ja, dass Gott uns Chancen zur Umkehr gibt und uns immer wieder da auch aufrüttelt. Ob das jetzt von ihm gesendet ist oder nicht. Und genau. Was ich auch in meinem Leben teilweise noch erlebt habe und was ich hier sehe, Gott hat hier ein Gericht gebracht, beziehungsweise andersrum. Die Leute haben zuerst gesündigt und dann kam ein Gericht und die Leute sind bei ihrem alten Leben geblieben. Und das ist auch mal spannend. Sorry. Wir haben Endlich. Ja, genau, Gott hat gerichtet und sie sind bei ihrem alten Leben geblieben. Und sie haben sich nicht, haben es nicht gereut, die sind nicht umgekehrt zu Gott. Und dann kam eine neue Strafe. Und die Leute sind nicht umgekehrt. Und es kam eine neue Strafe und die sind nicht umgekehrt. Und mir ist nochmal so deutlich geworden, dass solange du in Sünde bleibst und wenn dir das Gott immer wieder zeigt, dass da irgendwo was ist, was da nicht hingehört und was dich wegzieht von Gott. Und solange du das nicht überwindest und ihm wirklich hingibst, dann kannst du auch nie wachsen. Und dann wirst du auch nie im Glauben großartig wachsen, denke ich. Zumindest manchmal will man dann irgendwie was ganz Besonderes oder was will man irgendwie jetzt einen Sprung machen oder man will halt jetzt irgendwie, dass was Bestimmtes passiert. Gott gibt mir jetzt die Antwort auf das und das. Und ich glaube, dass Gott, wenn er uns irgendwas gezeigt hat, dass da Schuld und dass da Sünde ist, dass wir das erstmal lernen müssen und dass Gott nie alles auf einmal macht, sondern Schritt für Schritt. Und und das ist auch gut so, dass wir nie alles auf einmal irgendwie ja, können wir gar nicht erfassen und auch gar nicht alles mit einmal bewältigen. Ja, aber wenn Gott dir was zeigt, wo da was unbereinigt ist, dann bring das in Ordnung und dann wird Gott dich zum nächsten Schritt führen. Dann kannst du auch weiter wachsen. Dann kannst du auch ja, Stärke werden im Glauben. Lesen wir mal noch zu Ende, Vers 12 und 13. Darum will ich so mit dir verfahren, Israel. Jetzt kommt also das Urteil, das Gerichtsurteil. Weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe die Berge, denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und einherschreitet über die Höhen der Erde. Herr, Gott der Herrscher, ist sein Name. Die Leute sollen sich vorbereiten. Das ist keine frohe Vorbereitung auf Gottes Kommen und keine ja, Freude über seine Ankunft. Die sollen sich vorbereiten aufs Gericht. Und warum macht Amos das alles? Warum geht Amos dorthin, um denen das zu erzählen? Klar, er hat von Gott den Auftrag bekommen und ist gehorsam. Super. Dann frage mal anders. Okay, vielleicht, warum macht Gott das alles? Ich sehe hier drinnen einen total gnädigen Gott. Denn er hat das Gericht beschlossen und das Maß ist voll, haben wir gesehen, ne? Wenn wir Vers 1, Kapitel 1 und 2 gelesen haben, wo es dann darum ging, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Punkt, 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 von dem und dem Volk. Also das Maß ist voll, es ist schon übergelaufen. Und trotzdem schickt Gott einen Propheten dorthin. Warum? Damit sie eine Chance zur Umkehr haben. Und eine Chance, um Buße zu tun. Und ja, dass in dem Falle Gott Gnade vor Recht ergehen lassen würde, obwohl es das Recht wäre, dort zu richten und zu vollstrecken, dass die Leute, die das wirklich reuen würden, die die Botschaft verstehen würden, eine Chance zur Umkehr haben. Und das ist doch eine tolle Botschaft, die wir auch weitergeben können. Selbst wenn jemand noch so tief im Schlamassel drin sitzt, in echt ja, der Mist bis zum Hals steht, die Chance zur Umkehr, die gilt immer. Und Gott ist gnädig. Und wie wäre das bei uns? Wir wären schon lange verurteilt. Wir wären wahrscheinlich schon, das Urteil wäre schon, nee, wäre vielleicht noch nicht vollstreckt, aber wären schon lange verurteilt und die Todesstrafe wäre unser Urteil. Und ja, Jesu Tod am Kreuz hat das von uns genommen. Und ich bin Gott echt dankbar für diese Gnade, dass ja, es nie ein zu spät gibt. Und dass selbst hier, wo dieses Volk wirklich so ja, einen Riesenberg angehäuft hat, dass Gott gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt werde ich hier vollstrecken, dass Gott trotzdem die Chance zur Umkehr lässt. Und ja, nie einfach daherkommt, wie ich denke, sein gutes Recht wäre und einfach straft. Nein, er gibt trotzdem nochmal die Chance zur Umkehr und sagt, Leute, ich sage es euch jetzt das letzte Mal, es wird eine Konsequenz haben und es wird das Gerichtsurteil kommen und es wird vollstreckt werden an euch. Und es ist gerechtfertigt deswegen und deswegen und deswegen. Und er macht das, damit die Leute umkehren können. Genau. Vater, ich danke dir total, dass du Gnade bist und dass du ja, das so vorlebst, wie wir es nie erreichen können, Herr. So eine, aus so einer unglaublichen Liebe heraus zu uns, dass es für uns eigentlich gar nicht möglich ist, uns so weit von dir zu entfernen, dass wir keinen Weg und keine Möglichkeit zur Umkehr haben, sondern dass du Gnade walten lässt und dass du immer wieder gnädig warst über dein Volk Israel und dass du immer wieder gnädig bist über uns. Und ich danke dir dafür, dass wir in dieser Gnade leben dürfen, dass wir aus dieser Gnade herauswachsen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Geschenk erhalten haben, dass wir das Geschenk angenommen haben, dass jeder von uns hier einfach diesen Wert des Geschenks verstanden hat, Herr. Lass uns damit nicht gleichgültig umgehen mit deiner Gnade, Herr, sondern lass uns echt einfach immer wieder in Dank da vor dich kommen und ja, ich denke, dass wir einfach erleben dürfen, wie wenn wir uns dir hingeben und wenn wir dir das geben, was uns noch von dir trennt, dass du da Wachstum schenkst, Herr, und dass du da wegnimmst und dass du ja auch darüber gnädig bist und wenn wir auch immer wieder in Sünde fallen, Herr, dass du nie aufhören wirst zu vergeben und nie aufhören wirst zu lieben. Dank dir dafür, Herr. Amen. Vielleicht singen wir noch ein Liedle. Und ich fände es cool, wenn wir noch ein Liedle, wenn wir noch ein bisschen Zeit so zum Gebet hätten. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche konkreten Gebetsanliegen noch sind, aber ansonsten können wir auch so einfach noch ein bisschen. Ja, beten.